Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting.
Ja, und jetzt ist es soweit. Sprechplanet bei Massengeschmack, nächste Folge. Und heute mit einem absoluten Premium-Gast. Als sie zugesagt hat, haben alle hier gesagt, oh mein Gott, kommt sie tatsächlich, sie ist da. Dagmar Berghoff, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Im Alster Filmstudio. Wie oft erleben Sie das, dass die Leute Sie sehen und sagen, es gibt Sie wirklich, ich kenne Sie schon mein Leben lang, und dann wirklich auch es nicht fassen können?
Das habe ich gerade eben hier vor der Tür erlebt,
ja?
Mit einer jungen Kollegin wohl, aber die irgendwo hier anders in diesem Gelände arbeitet. Die sagte, nein, Sie sind es wirklich.
Oh, gerade eben?
Gerade eben, bevor ich hier reinkam. Und hat mich noch hierher geführt, weil ich nicht wusste, wo ich nun hin muss und so, also... Sagen wir so, ich erlebe das relativ oft, aber oft erst, wenn ich rede.
Ja, ja.
Also so vom Gesicht her oder vielleicht auch, weil die meisten Leute immer denken, man war groß. Ich bin da nicht so groß. Da gibt es übrigens so eine witzige Begebenheit, lange her. Ich, junge Tagesschau-Sprecherin, und fahre mit einem Taxi irgendwo hin. Und da sagt der Taxifahrer, sind Sie nicht Frau Berchow von der Tagesschau?
Hamburger Jung.
Ja, sag ich. Und dann sagt er, Mensch Mädchen, Sie sind schon viel kleiner als auf dem Schirm. Und dann sagt er, es kommt ja auch nicht auf die Länge, sondern auf die Größe auf an. Fand ich entzückend.
Ja.
Also deshalb, so oft werde ich gar nicht erkannt, aber wenn ich rede, schon.
Ja, also gerade bei der Tagesschau, wenn man nicht zuguckt, hört man auf jeden Fall hin. Mein Vater hat es immer gesehen, ich kenne ihre Stimme, seitdem ich lebe. Ich wüsste gar nicht, ich kenne gar kein Leben ohne sie im Fernsehen. Sie haben in Hamburg studiert, habe ich gelesen, auch Kunst, also Schauspielerei.
Schauspielerei, ja.
Wie kam es dazu? Das war ja eine andere Zeit damals. War das für Sie ganz klar oder gab es da Hürden, die vielleicht härter waren als heute?
Also für mich war es ganz klar, seit ich so 14 war. Schon mal vorher, aber mit 14 ganz fest. Und dann habe ich meinem Vater vorgeschlagen, also pass auf, ich mache mittlere Reife. Und für dich mache ich dann noch Fremdsprachenkorrespondentin 2 Jahre. Und dann gehe ich auf die Schauspielschule, sagt er. Du machst Abitur. Und naja, so aufmüpfig war ich nicht, sondern ich habe dann Abitur brav gemacht und bin aber direkt einen Monat später, da war ich gerade 19 geworden, nach England und nach Frankreich als Au-pair-Mädchen, weil man musste damals 21 werden, wenn man etwas gegen den Willen seiner Eltern tat.
Ja,
und mein
klar.
Vater wollte, dass ich Sekretärin werde, Chefsekretärin irgendwo. Und ich war dann mal während der Schauspielschulzeit bei einer Wahrsagerin, die mir gesagt hat, ich sehe sie nicht auf der Bühne, ich sehe sie in Räumen. Und mein Herz rutschte irgendwo hin, oh Gott, also, ich muss doch ins Büro.
Hatte Ihr Vater recht in dem Moment?
Ich habe nicht an Studio gedacht. Das sind ja geschlossene Räume, ist ja keine Bühne.
Aber eine kryptische Aussage.
Ja, fand ich auch im Nachhinein. Ich habe sie mir dann so hingelegt.
Okay.
Also meine Eltern waren sehr dagegen. Die wollten, das war ein brotloser Beruf und
Kind, also hatten sie auch keine, sagen wir mal, im Bekanntenkreis oder irgendwie Menschen, die ihnen das schon vorgelebt hat, wo auch ihre Eltern sehen konnten, ja, das ist ja was Anständiges.
Nein, in meiner Familie gab es das gar nicht. Also da war ich die Erste, die so. Aber ich, wie gesagt, ich wollte unbedingt Schauspielerin werden. Ich hatte mit 15 mal heimlich, das wussten meine Eltern nicht, an Josef Offenbach geschrieben. Das war damals ein sehr berühmter Schauspieler am Schauspielhaus. Und ich habe geschrieben, ob ich ihm mal vorsprechen darf. Eigentlich wusste ich nicht genau, wie Vorsprechen geht. Aber ich dachte mir, der will was Lustiges sehen, was sicher, wo du weinen musst.
Ja.
Und noch mal was Normales. Und habe dann so Rollenteile gesucht, um das dann ihm zu zeigen. Und da war ich dann zum ersten Mal auf der Probebühne des Heiligen Schauspielhauses und habe ihm vorgesprochen mit 15.
Mit 15.
Und da hat er gesagt, pass auf, mach Abitur. Und danach kommst du zu Eduard Marx auf die staatliche Schauspielschule oder zu mir. Ich finde dich schon begabt. Und damit bin ich nach Hause gegangen und dann gegen allen Stress zu Hause
einfach durchgezogen.
Habe ich das dann durchgezogen, ja.
Gab es in den ersten Jahren irgendwann mal einen Punkt, wo Sie gesagt haben, oder war es immer der richtige Weg?
Es war der richtige Weg, aber ich hatte eine Zeit, das ging ein Dreivierteljahr. Da habe ich in Baden-Baden aufgehört, wo ich inzwischen junge Fernsehansagerin, Funksprecherin geworden
war. Einfach mal ein Foto dazu,
ja.
So aus Ihrer Anfangszeit. Vielleicht wissen Sie noch, wie die Figur hieß.
Oh Gott, nee. Das war so ein bisschen Susanne Beck nachempfunden, die damals so, das war so eine Wissenschaftssendung, da ging auch mal was in die Luft.
Genau, also Schulfernsehen eigentlich.
Schulfernsehen war das, genau.
Ja, ja.
Gott, die Haare, ist alles echt, keine Perücke. Meine Güte. naja, lang ist es ja okay.
Und also da waren Sie bereits schon in den Medien aktiv, waren bereits vor dem Schirm und dann kam ein Zeitpunkt, wo Sie sagten,
Nee, es war anders. Ich wollte unbedingt nach Hamburg. Baden-Baden hatte ich nun 7 Jahre gelernt von der Pike auch wirklich, mit kleinsten Funkansagen, wo man variieren konnte. Also die Anfänger hatten immer die Frühdienste, die mussten um 5 bereits senden. Und dann musste man nur sagen, es ist jetzt 5:10, 5:10. Oder ich schaue mal wieder für Sie auf die Uhr. War schon ein ganzer Satz, den man dann da bringen musste. Ja. Und so lernt man das von der Pike.
Bisschen Routine, um Routine zu bekommen.
Genau, und Routine. Und das ging dann hin bis zu großen 4-stündigen Sendungen, die ich moderiert habe. Und im Fernsehen war ich junge Fernsehansagerin fürs Regionalprogramm. Und dann wollte es das Schicksal so, dass die damalige, sie hieß Ursula von Moneskul, die Hauptansagerin, und auch ihre Nachfolgerin, die ging der Liebe wegen weg. Keiner war mehr da, also nach 2 Jahren war ich die Hauptansagerin des Südwestfunks. Also die zum Beispiel, wenn Report...
Da waren die Eltern dann wahrscheinlich schon
da waren sie
auch überzeugt.
Stolz, ja.
Ja, okay.
Und ich habe damals auch eingeführt, ich sollte nur sagen, und hier ist der Südwestfunk mit Report. Und dann habe ich gesagt, nee, dann könnt ihr auch ein Schild aufstellen. Ich möchte zumindest mich als Gastgeberin fühlen und 1-2 Sätze dazu sagen, zu den Themen oder zu irgendwas. Und das wurde mir dann auch gestattet.
Also haben Sie im Prinzip auch den Bereich Fernsehansage, der damals ja viel, also heute gibt es das ja langsam wieder, muss man sagen, haben Sie den auch so ein Stück weit mit revolutioniert und ausgebaut?
Naja, das will ich so nicht sagen, aber für Baden-Baden schon. Und ich hatte nun alles gelernt und Baden-Baden war wunderschön. Aber ich wollte nach Hamburg und bin nach Hamburg, ohne was zu haben.
Das ist wahnsinnig mutig.
Ja,
das ist in jeder Branche mutig, aber ich glaube in der noch viel mehr. Ne?
Ich habe mich überall vorgestellt beim NDR und in verschiedenen Studios. Guten Tag, ich bin jetzt hier.
Sie schon da waren?
Als ich hier war und nichts passierte. Eine Sache, die kann ich später vielleicht nochmal erzählen, die passiert. Aber es passierte gar nichts. Das war im, ich glaube, ich bin im April gekommen und irgendwann um Weihnachten rum sagten meine Eltern, der NDR hat hier angerufen. Oh, dachte ich, was ist denn? Und ruft zurück, nein, wir haben nicht angerufen. Ach was, Sie sind in Hamburg. Wir sehen Sie doch noch immer aus Baden-Baden ansagen. Das stimmte 10 Tage im Monat, um Geld zu verdienen. Bin ich nach Baden-Baden mit dem Auto gefahren, hab da gearbeitet, morgens Funk, abends Fernsehen, mittags noch manchmal synchron, um Geld zu verdienen, um hier leben zu können. Naja, und dann war das wie ein gordischer Knoten, der zerschnitten wurde. Ich kriegte dann Buchbesprechungen, die ich machen durfte. Ich kriegte dann sehr bald eine berühmte Radiosendung, NDR 2 von 9 bis 12:30. So lange ging sie auch. Das war ein sehr spezielles Team, waren nur 9 Leute. Und ich bekam Fernsehansagen. Und das war dann der gordische Knoten. Und
dann waren Sie angekommen wieder in Hamburg, wo Sie auch aufgewachsen sind, wo Sie unbedingt hin zurück wollen.
Und jetzt die eine Entscheidung innerhalb dieses Dreivierteljahres, wo ich nichts in Hamburg zu tun hatte. Kein Studio, niemand rief an. Dann doch der Fernsehdirektor des NDR. Und zwar war während der Sommer oder vor der Sommerpause war in der Schaubude die damals sehr berühmten Marie-Louise Steinbauer und Christian Müller als Paar, als Moderationspaar, geschasst worden auf nicht gute Weise. Wie das ganz oft in diesem Job ist. Und der Fernsehdirektor fragte mich, ob ich diese Moderation der Schaubude übernehmen wollte.
Wahrscheinlich kurzfristig.
Nach der Sommerpause. Und da dachte ich, nach dieser interessanten und beliebten Marie-Louise muss jede Moderatorin scheitern. Weil man wird verglichen, du kannst gar nichts ändern. Und habe abgesagt. Dem Bauch folgend. Und später erst war das die beste Entscheidung meines Lebens. Denn Karl-Heinz Köpke hätte mich nie gefragt, Tagesschausprecherin zu werden, wenn ich Schaubude moderiert hätte. Nie.
Weil das eine andere Klasse ist?
Das ist eine andere Klasse, das ist Unterhaltungssendung und so. Und er wäre nie darauf gekommen, die Frau frage ich mal, ob sie hier im Team der Tagesschau.
Also durchaus möglich, wenn Sie schon da die Zweifel hatten, sich das auch als Glücksfall jetzt rausgestellt hat, durchaus möglich, dass es auch ganz schnell nach einem halben Jahr Schaubude zu Ende wäre und Sie...
Daran habe ich nicht gedacht, sondern ich habe erst mal gedacht, das ist nach einem Mal zu Ende. Und so war es auch. Die erste hat einmal gemacht und nie wieder.
Ja.
Erst die dritte, Helga Guiton hieß die, da war das dann länger.
Da kam es dann immer wieder ins Laufen, lief ja noch sehr, sehr lange.
Das
war dann Mitte der 70er Jahre. Ne?
Genau, das war ganze, 76, 75, ja.
Haben Sie da, als das Wort Tagesschau das erste Mal fiel, wird er so langsam rangeführt. Eigentlich weiß bei Ihnen was anders. Sie sind relativ schnell ins kalte 20 Uhr Wasser geworfen.
Ja, erstmal muss ich sagen, dass ich überhaupt nicht wusste, dass die Tagesschau eine Frau sucht, zu der Zeit abstrus, absurd. Mhm, in dieser Männerdomäne eine Frau, das war, ich wusste nicht, dass die schon, ich glaube, 20, 25 Frauen gecastet hatten, wie man heute sagt, damals vorgesprochen hatten.
Ja, genau, ja, richtig. War das eine politische Entscheidung? Waren die gezwungen, das zu machen, oder war das schon ein Stück weit auch gewollt?
Es war so, dass es ja schon mal Wiebke Bruns im ZDF gab, 5 Jahre vor mir. Mhm. Und zu der Zeit hatte die Tagesschau auch jemanden, den sie eigentlich aufbauen wollte, als Tagesschau-Sprecherin. Aber weil das ZDF ihnen zuvor gekommen hat deren Karriere nicht stattgefunden. Mhm. Und nun hörte man, dass das ZDF schon wieder jemanden aufbaut, um deren heute Sprecherin zu werden. Und da war wohl schnelles Handeln gefragt.
Da war die Tagesschau schon...
Ja, dann wurde Karl-Heinz Köpke beauftragt, einfach eine Sprecherin zu finden.
Hat ihm das gefallen?
Nein.
Nein, das wissen Sie so, das war so klar.
Nein, er fand, Frauen können das nicht. Frauen, also Wiebke Bruns war nun ein sehr herber Typ. Aber wenn eine Frau auch noch fraulich ein bisschen aussieht, ja, das geht doch gar nicht. Die kann doch mit Politik nichts anfangen. Sport, da sagt die doch immer Schalke 06
oder also die sowas. Klassiker.
Total. Und bei Unglücklichen bricht sie zusammen und bricht in Tränen aus.
Wie haben Sie das dann geschafft, ihn davon zu überzeugen? Weil Sie hatten ja durchaus auch schon was vorzuweisen, wo man sehen kann, dass Sie offenbar eloquent genug sind, nicht in Tränen auszubrechen.
Ja. Ich glaube, beim Vorsprechen habe ich ihn überzeugt. Und zwar, er hat mir zum Vorsprechen sein Manuskript gegeben, in dem das ich dann vorlesen sollte, als Bewerbung. Und sein Manuskript war voller Striche, harte Striche unter Zeichnungen und so weiter. Ich habe immer wenig Zeichen gemacht, dann konnte ich das besser übersehen.
Ja.
Und ich habe mich dann bei diesem Vorsprechen, das erste Mal Vorsprechen, einmal verlesen. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Köpke, ich kann in Ihrem Manuskript nicht lesen. Ich brauche mein eigenes, wenn ich nochmal vorsprechen sollte oder dürfte. Aber dann bestehe ich auf einem eigenen. Und ich glaube, das hat ihm erstmal gezeigt, dass da ein junger Profi ist. Denn das geht nicht, dass du in deinem Manuskript jemanden lesen lässt, wenn du solche vielen
Zeichen... Passiert ja später auch nicht, ne? Man macht ja...
Nein, also ja als ich eigenen... Chefsprecherin war, da hat jeder natürlich sein eigenes Manuskript gekriegt. Ja, ja. Das ist völlig klar.
Mhm. Also sind Sie da sofern mutig gewesen und positiv dadurch aufgefallen?
Wahrscheinlich, denke ich. Und dann habe ich noch ein Vorsprechen gemacht und dann schon eine Woche später, das war nämlich noch so, das ZDF kam mit der angehenden Ruth Speer-Sprecherin.
Ja.
Weil ihr Freund damals ein ehemaliger Redakteur der ARD war, der Tagesschau war. Und die besuchten die Tagesschau. Na, wie ist es denn bei euch? Was ist denn mit Frauen? Hier ist Ruth Speer, die macht ja nun demnächst. Nein, sagten alle Redakteure, obwohl sie schon wussten, dass ich da schon bin. Nein, bei uns doch nicht. Und dann eben eine Woche später wurde ich da auch reingeworfen. Und darüber waren die damals sehr, sehr sauer. Dann hätten sie aber Ruth Speer schon am nächsten Tag eingesetzt.
Das war wahrscheinlich auch der Grund, dass Sie so schnell in die Primetime gerutscht sind.
Ja, das lag
natürlich... War Ihnen das eigentlich recht?
Ja, klar.
Ja? Okay.
Also, es war so, dass man seine Frau, die nun mit so viel Aufmerksamkeit in der Presse bedacht wurde, ja nicht irgendwo verstecken kann. Und deshalb war eben die dritte Tagesschau meine 20 Uhr, die erste. Heute ist es so und immer war es so, dass die erst mal 2 Jahre durch alle Sendungen tüdeln. Und wenn sie dann 20 Uhr lesen, weiß oft keiner, ach, das ist deren erste.
Ja, das glaube ich.
Weil man kennt die schon so. Das erzählte Willem Wieben mal, als er nun seine erste 20 Uhr hatte. Und es war für ihn natürlich furchtbar aufregend und für die anderen das Selbstverständlichste der Welt. Und dann hat er wohl hinterher gesagt, habt ihr eigentlich gemerkt, dass es meine erste war? Nee, ehrlich?
Das Publikum auch nicht wahrscheinlich.
Das Publikum auch nicht, nein.
Wir haben so einen kleinen Zusammenschnitt aus Ihren Jahren, vom Anfang, Mitte bis zum Ende. Vielleicht gucken wir uns das mal an, damit man sich das besser vorstellen kann, obwohl es sowieso jeder im Gedächtnis hat.
Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft verlor heute in Belgrad die Mannschaft der Bundesrepublik gegen die 11 der GSSR. In einem dramatischen Spiel gelang Hölzenbein buchstäblich in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 2:2 Unentschieden.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Auch zwei Tage nach Bekanntwerden der Katastrophe im sowjetischen Atomkraftwerk von Tschernobyl herrschte am Mittwoch noch Unklarheit über das ganze Ausmaß des Geschehens.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Massaker an serbischen Bauern belastet die internationalen Friedensbemühungen im Kosovo.
Ja, so war das. Gefühlt jeden Abend. Wie oft hatten Sie tatsächlich
Dienst? Nein, zweimal in der Woche.
Zweimal in der Woche.
Also nicht jeden Abend. Die anderen mussten ja auch ran.
Sie hatten eben zu mir gesagt, das wurde mit Schreibmaschine getippt. Ich hatte, ja klar, und wenn dann was zu ändern war, dann war da doch ein bisschen Kritzelei.
Ja, oder wenn auch manchmal ein Zettel sehr spät kam, in aller Hektik auf einer Schreibmaschine von der Sekretärin getippt, dann fehlten Kommata oder es waren zu viele Kommata. Das kann ja passieren. Das ist aber schwierig, wenn du das auch fast ad hoc liest. Denn ein Komma bedeutet Stimme senken und Satz geht weiter. Schon war eine kleine Fehlerquelle drin. Damals, als ich anfing, 76 eben, da gab es auch noch nicht diese Grafiken im Hintergrund, die ja auch per Computer jetzt da reingestellt werden. Sondern es gab Tafeln, auf denen die Grafik, die einzelnen Bilder hinter einem klebten, ausschnitten, machten, taten. Und Assis, Assistenten, Studenten in der Regel, die diese während der Tagesschau hinter einem wegzogen.
Mhm. Also dann, war richtig was los hinter ihnen.
Das war richtig, da war das Studio voll. Ja. Und manchmal, wenn der Assi nicht schnell genug war, sah man noch die Hand, die gerade noch die Pappe da wegzog. Also es war, aber wir fanden es ganz normal, aber nur allmählich ändert sich ja dann doch alles.
Ja, in dem Fall dann ja auch zum Glück. Wie wird das denn geprobt eigentlich? Also wenn die Tafeln müssen dann ja vorher auch gemacht werden.
Das
also
wird ohne den Sprecher geprobt.
Ohne den Sprecher?
Der Sprecher macht nie eine Probe.
Ach so.
Also das wird nicht, so wie ich das weiß, aus Brasilien wird das ja auch aufgezeichnet, die Nachrichten. Mhm. Oder in manchen anderen Ländern vielleicht auch. Mhm. Kurz vorher, also wie live. Aber bei uns nicht. Weil, und ich glaube, bei den Kollegen auch nicht.
Ja.
Weil es kann ja immer noch was passieren. 14 Minuten ist die Tagesschau lang. Eine Minute gehört dem Wetter. Mhm. Und da kann was passieren. Und wenn was passierte, dann würde das auch noch reinkommen.
Mhm. Ist das mal vorgekommen bei Ihnen? So eine wirklich kurzfristige Änderung, die Sie on air mitbekommen quasi?
Ja, ein bisschen. Also als Elvis gestorben ist, das war ja im August. Und das war abends, also Spätausgabe der Tagesschau. Mhm. Da kriegte ich nur einen kleinen abgerissenen Zettel.
Oh, ein Satz.
Ein Satz und mach was draus. Mhm. Und dann muss man Nervenstärke beweisen, indem man jetzt tatsächlich nicht zusammenbricht, sondern sich schnell ausdenkt, ein, zwei Lieder noch und dann das sagt.
So ein, zwei Erinnerungen dazu. Das ist natürlich so eine Meldung, da erwartet ja auch keinen, wenn das gerade passiert ist, erwartet ja kein Zuschauer da einen ausführlichen Bericht. Aber das ist eben die Aktualität, die da einfach gewahrt bleibt. Ne? Dass man auch
absolut, ja.
Ja. Gab es noch mehr so Meldungen, die Sie im Kopf haben, wo Sie sagen, das waren so auch für Sie vielleicht auch herausfordernde, schwierige Sekunden?
Naja, ich war sowohl bei Elvis, die erste, die es erzählen musste, als auch bei John Lennon, als er erschossen wurde. Das ist dann schon, das sind auch, meine Jugend ist das ja auch gewesen, oder die haben mich begleitet. Und ganz schlimm war es mal, als Herr Schleyer gefunden wurde, an einem Sonntagnachmittag, tolles Wetter, ich im grünen Kleid, Ausschnitt, Sonnabendnachmittag, also keine 20 Uhr. Und dann kommt die Meldung, er ist gefunden worden. Und ich raste zu allen Sekretären, habt ihr irgendwas drüber? Ich hatte nichts mit. Ja. Und dann habe ich mir von irgendwoher ein Tuch, was gar nicht passte, ist aber egal, ein Tuch geliehen.
Irgendwas Dunkles.
Und es war grün, das Kleid. Also irgendwas Dunkles da. Und daraufhin habe ich tatsächlich einen schwarzen Bläser, eine weiße Bluse, einen weißen Rollkrageneinsatz und ein schwarz-weißes Tuch in die Maske gehängt für uns Sprecherinnen. Die blieben da immer hängen. Ich weiß nicht, ob das je gebraucht worden ist, aber egal, wenn was passiert wäre, wo du einfach nicht im rosa Bläser sein kannst, wo das nicht geht.
Also quasi ein Notfall-Outfit.
Das hing da immer. Ich glaube nicht, dass das noch... bestimmt das nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob die das heute noch haben.
Aber es ist interessant, ne, dass man auf sowas ja vielleicht redaktionell vorbereitet ist durch Wege, aber so Kleinigkeiten wie dann das Äußere, da ist es dann, denkt man, oh Gott, ja, Mist.
Ja, oder äußerlich muss ich sagen, ich habe mal irgendwann, da war Fußball-Weltmeisterschaft, 88 oder 92 oder irgendwann, also es war Weltmeisterschaft. Deutschland spielte an dem Abend, an dem ich 20 Uhr hatte. Was habe ich angezogen? Ein schwarzes Jackett, ein rotes T-Shirt und ein goldenes Tuch.
Ja.
Schwarz-Rot-Gold. Mhm. Das haben einige Zuschauer gemerkt, andere nicht. Aber einige haben es gemerkt und fanden es gut. Mhm. Also ich habe dann schon ein bisschen geguckt.
Sie hatten auch ein bisschen Mitspracherecht, also auf das Outfit. Weil ich gerade denke, bei der Tagesschau wird wohl da auch, werden viele Leute Mitspracherecht haben, was sieht der Mensch jetzt an, der da vorne sitzt? Oder wie läuft das da ab? Weil das ist ja die Sendung Nummer 1.
Ja.
Heute noch eigentlich.
Ja. Also damals war es so, dass mir gesagt wurde von dem damaligen Chefredakteur, Muja, Kleidung so dezent wie möglich. Mhm. Aber was das ist, so dezent wie möglich, das wurde mir überlassen. Mhm. Und insofern gab es auch einige ganz schöne Dinge, die vielleicht nicht ganz so passten.
Ja.
Aber es war sehr teuer, ich musste das alles selber bezahlen.
Das
Finanzamt hat damals gesagt, nein, heute kriegen die Bläser gestellt. Und damals hat das Finanzamt gesagt, wenn Sie einen einzigen Blazer und eine Bluse dazu hätten, die Sie jeden Abend tragen, das können Sie absetzen.
Oh, das ist ja kulant.
Ja. Wahnsinn. Also insofern war das der teuerste Posten in meinem Haushaltsbudget, die Kleidung. Mhm.
Kann ich mir vorstellen. Da legt man auch Wert drauf, dass man da, dass die Zuschauer nicht merken, jetzt hat sie schon wieder das an, ne? Gerade im Fernsehen.
Ja. Wobei man ja auch variieren kann, also morgens, mittags, nachts, ja, abends, 20 Uhr, dann mal nach einem Monat wieder 20 Uhr. Mhm. Also so hat man versucht, sich da so...
Ist das so, dass der jeweilige Chefsprecher auch Chef in dem Sinne war, dass er, das hatte ich mir nicht mal gehört, auch für die Dienstpläne zuständig ist, ja, und also gar nicht mal so, also wirklich auch wirklich richtig im Betrieb da alles organisiert, ist das so?
Ja, das ist so. Und das konnte ich nicht, dazu hatte ich keine Lust. Aber da war Gott sei Dank Jo Brauner da, der gerne schon, das begann schon mit Computern, so ganz bisschen
95. Chefsprecherin wurden Sie 95, genau.
Ich wurde 95 Chefsprecherin und ich habe Jo gefragt, ob er mir helfen würde bei den Dienstplänen, weil das war mir zu viel Fummelarbeit. Ich bin eher so, ich war dann also zuständig fürs Repräsentieren, für, was ich gleich am Anfang meiner Zeit hatte, ein Gespräch mit Intendant und Rechtsbeistand. Da ging es um Honorare und was freie Sprecher, die wir ja alle sind, dürfen. Im Gegensatz zu Festangestellten wie Uli Wicker zum Beispiel. Der hatte da irgendeine Werbung gemacht, die nicht genehm war. Mhm. Und daraufhin sollten auch die Tagesschau-Sprecher ganz eingeschränkt sein. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, doch ein bisschen was auch rausgeholt für die Sprecher. Mhm. Mhm. Also repräsentieren, vor allem auf der Berliner Funkausstellung war ich eigentlich jedes Jahr oder alle zwei Jahre.
Also der Ansprechpartner Nummer 1.
Ja, sowas.
Für alle Seiten, aber auch für die Kollegen.
Aber durchaus auch, wenn einer sich nun ewig verspricht, ihn mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, was ist los? Das kennen wir von dir doch gar nicht.
Das ist schwer, ne?
Ja, aber möchtest du vielleicht rausgenommen werden mal für eine Zeit lang? Mhm. Mhm. Oder ich nehme dich raus für eine Zeit lang. Mhm. Aber die Gefahr ist natürlich groß, wenn dann wieder 21 Uhr kommt, dass dann die innere Spannung so riesig
klar
ist, dass, dass man sich sofort verspricht. Ich habe das auch einmal gehabt bei den Tagesthemen, dass ich mich jedes Mal versprochen habe, bei jedem Tagesthemen und hatte nachher fast schon Phobie, Tagesthemen zu lesen. Das hat sich aber dann irgendwie gegeben.
Mhm. Gutes Thema, Versprecher. Da haben wir natürlich, ich weiß, Sie haben die jetzt schon 2 Millionen Mal geguckt. Da kommt es auf das eine Mal nicht mehr nicht an. Wenn wir das nicht machen, dann fragt jeder, wo bleiben denn die Versprecher? 3 Stück habe ich von Ihnen natürlich auch.
Ja. Ich bin mir etwas unklar, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich werde jetzt mit unserer Meldung 7 weiterlesen. Das ist für unsere Regie. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden Edberg mit 6:4, 1:6, 7:5 und 6:2. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09. Entschuldigung. 09-82-942. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. In Bonn befasst sich heute der Parlamentarische Kontrollkommission, also die Parlamentarische Kontroll... Ich fange den Satz am besten noch mal ganz von vorne an.
Ja, gute Idee. Sie sagten eben schon zu Recht, das Erste ist kein Versprecher, da haben Sie die Situation gerettet.
Ja.
Gehört trotzdem irgendwie zu den Klassikern.
Ja, das ist auch ganz niedlich, finde ich. Aber da war in der Technik irgendwas schiefgelaufen. Es kamen immer neue Filme, die aber nicht dahin passten, wurden abgebrochen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, so, ich mache jetzt weiter für die Regie mit der Nummer, unserer Nummer 7. Dann wussten die, das ist die Wortgeschichte 7. Nein, aber Versprecher sind natürlich fürs Publikum entzückend, weil da sitzen eben keine Sprechmaschinen.
Ja.
Sondern sind Menschen.
Sympathie und ohne Ende auf einmal, ne?
Ja, das ist wahr. Also ich finde, das macht auch so ein bisschen die Persönlichkeit mit aus, dass man auch mal irgendwie, es kommt nur darauf an, wie man reagiert. Wobei bei dem Lacher konnte ich gar nichts machen. Da war ich wirklich hoffnungslos verloren.
Ja, ja.
Aber und da hilft oft auch das Radio, wenn man die Radioerfahrung hat, dass man irgendwie reagiert und nicht verzweifelt wie die Schlange vor dem Kaninchen, nee, umgekehrt, das Kaninchen vor der Schlange sitzt und nicht mehr weiß, was man machen soll.
Aber da ist dann auch einfach der professionelle Weg, einfach lachen dann in dem Moment, ne? Einfach das dann so rüber, statt sich irgendwie
oder nett ab, noch ein nettes Wort dazu sagen.
Der Witz war ja mit dem WC, war wohl intern im Laufe des Tages entstanden und dann ist es ihnen tatsächlich passiert. Deswegen war das wahrscheinlich für alle im Studio ein witziger Moment.
Ein Brüller war das. Ja, klar, wir hatten ja, ich hatte gesagt, also das Turnier heißt ja WT, World Tennis Championship.
Ja. Genau.
Und ich hatte gesagt, soll ich mal sagen, WC, hat im WC T gewonnen. Und dann sagten die alle, haha, das machst du ja doch nicht. Und wie heißt das Turnier, als ich runterging ins Studio? Und dann kam eben diese Sache. Und ich wollte das eigentlich machen. Bausbecker hat eben und dann einen Blick nur für die Kollegen WCT Turnier gewonnen. Also WTC wollte ich sagen. Mhm. Und mache WC.
Ja, dann ist vorbei.
Und dann hörte ich das Wabern, das Gelachen
das glaube ich,
aus dem Nebenraum und da war ich wirklich geschmissen.
Ja, also da war auch von außen für Sie auch gar keine Chance, dass Sie, da war einfach überall es gelaufen. Für den
Außer es war damals noch ein Aufnahmeleiter im Studio und während das Wetter lief, weil ich hatte mich immer noch nicht ein, ich habe ja auch nur die halbe Ansage, das Wetter heißt eigentlich und nun das Wetter von morgen, Donnerstag, den
Montag. Genau.
Ich habe nur noch gesagt, das Wetter, da konnte ich gar nicht sagen.
Auf jeden Fall.
War ein Aufnahmeleiter im Studio, jetzt ja auch nicht mehr, der nur sagte, Frau Berghoff. Und da war ich nüchtern. Mhm. Deshalb ging leider die Absage gut. Da war ich nüchtern.
Ja.
Ich hätte mich allein nicht eingekriegt. Ich fand das,
Sind Sie rückwirkend diesem Ausschnitt dankbar in gewisser Weise? Weil der hat Ihnen ja Sympathien gebracht bis heute, bis zu 2016 noch. Ist das nicht jetzt irgendwie auch dann ganz, ganz toll, dass Ihnen sowas passiert ist, was jeder weiß? Weil als ich, hier, Chris hat vorhin auch schon gesagt, und jemand anders weiß, ja, bringst du das auch mit dem WC? Also das kennt einfach jeder, ja?
Ja, das ist auch ein kleiner Glückszufall. Das ahnt man ja nicht, wenn man da sitzt. Man will es ja nicht. Nur, dass es auf die Weise dann geschieht und dann so ein Dauerbrenner wird.
Ist toll, oder?
Das ist eigentlich schon toll.
Ja, glaube ich.
Kleidungsmäßig war übrigens Ostern. Deshalb die gelbe Bluse.
Ja, auf solche Sachen achten Sie da natürlich.
Ich habe darauf geachtet ein bisschen, also so gut es ging.
Ihre Kollegen haben ja auch durchaus den einen oder anderen Versprecher gehabt. Das muss mit rein. Ich weiß, das hat mit Ihnen nicht so viel zu tun, aber Sie können das sicherlich gut nachempfinden.
Ja, ja, finde ich gut.
Paar haben wir. Finden Sie gut. Das ist gut.
Guten Morgen.
Morgen.
Einen Tag nach dem Rückzug von Partei- und Fraktionschef Schäuble will heute das CDU-Präsidium über die neue Lage beraten. Dabei sollen erste Schritte für die Neubesetzung der beiden Spitzenämter erörtert werden. Als mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz gelten Generalsekretärin Merkel und als Übergangslösung auch der thüringische Ministerpräsident Vogel. Als Kandidat für den Fraktionsposten ist der Finanzexperte Merz im Gespräch. Dazu der CSU-Vorsitzende Ministerpräsident Stoiber.
Im Bundesfinanzministerium in Berlin wird dieser Tage viel gerechnet.
Dieser hat den Großteil der Bevölkerung ja mit extremistischen und rassistischen Äußerungen gegen sich aufgebracht.
Tief zerstritten zeigten sich die Politiker in Israel. Während Ministerpräsident Barak am Abend jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Es tut mir leid. Es gab eine Korrektur, ich kann es nicht mehr lesen. Sprach Oppositionsführer Sharon vom Ausverkauf Israels.
Sollten diese die geistige Zurechnungsfähigkeit des 85-Jährigen, die
Unzurechnungsfähigkeit des die Zurechnungsfähigkeit des 85-Jährigen feststellen, könnte Anklage gegen Pinochet erhoben werden.
Der IFO-Geschäftsklimaindex sank im Februar von 97,5 auf 96,4 Punkt.
Oh, Entschuldigung, habe ich einen Fehler gemacht, die falsche Meldung. Die mir jetzt... Entschuldigung, ich habe keine 3, Anton.
Ja, ist Ihnen auch mal passiert?
Ja, dass ich das sagen musste, ich habe keine Meldung mehr. Ich war im Bild und hatte keine Meldung mehr.
Weil es halt keine Teleprompter gab. Aber ich habe auch von vielen Kollegen von Ihnen gehört, dass das Teleprompterlesen auch super schwer ist. Haben Sie dafür erfahren? Haben Sie überhaupt Erfahrung mit Teleprompter?
Ja, also bei meinem allerletzten Auftritt, dem allerletzten.
Ja, kommen wir gleich auch noch zu, Tagesdien. Von diesem Jahr.
Mhm. Ja, da habe ich ja mit Teleprompter gearbeitet, auch vorher schon bei den Regionalnachrichten. Aber da war das noch in den Anfängen. Also ich sagte, es passiert immer mir, was macht ihr mit mir? Mhm. Es riss. Das war wie so eine Klopapierrolle, die riss. Und dann war da gar nichts mehr und ich musste gucken auf den Zettel, wo ich das wiederfinde.
Ja, das wiederfindest, denke ich.
Oder lief schief aus der Rolle raus und du hast immer weniger Text dann vor dir. Das ist mir passiert während der Regionalnachrichten. Mhm. Es ist so, man hat ja das Blatt noch vor sich. Mhm. Und man guckt in die Kamera und da läuft dann der Text. Wenn man runtergucken will, dann muss man genau im Text finden, unten im Blatt, wo man jetzt ist. Ja. Nicht, ist man am Anfang des Satzes oder da Zeile oder da.
Sofort.
Man muss sich das also sofort einschreiben. Und wenn man hochguckt, auch wieder, da sind ja ungefähr 3 Zeilen im Teleprompter. Dann musst du auch wissen, bist du mehr oben oder da. Also guckt kein Mensch auf das Blatt, sondern nur beim Blattwechsel. Ja. Ja. Da siehst du einen Strich und dann guckst du runter, blätterst weiter, guckst zum Teleprompter und da ist dann wieder der Text. Mhm, also das ist schon... Und Schwierigkeit auch, du kannst dir keine Zeichen reinmachen. Du kannst keine Zeichen da rein tun. Bei einem Manuskript, einem geschriebenen, kannst du... Ich habe mir zum Beispiel ein V, das war bei mir Atem holen, weil der nächste Satz lang ist, dass man den durchspricht, ohne zwischendurch Luft
holen. Also selbst das haben Sie vorbereitet für sich?
Ja. Oder Abtrennungen, wenn Wörter zu lang sind, dass das Auge das nicht mehr so...
Ja.
Dass man das...
Weil man nimmt Wörter ja so als Bilder wahr, dass man das auch weiß, was man, wie man es betonen soll. Ist das nicht auch sehr schwierig?
Naja, da kann man sich dann Betonungszeichen draufsetzen.
Okay. Haben Sie denn Ihre Texte immer selber geschrieben?
Nein, okay. Gar nicht. Also ich habe angefangen als Tagesschau-Sprecherin mit der Bedingung, ich brauche einen anderen Stuhl als die Herren. Mhm. Die hatten nämlich einen Stuhl, der ging hinten hoch, wie auf so einer Abschussbasis saß man da, kriegte man gar keine Luft. Den kriegte ich auch. Und ich möchte ein Jahr in der Redaktion, einmal in der Woche, ich war ja freie Mitarbeiterin, mitarbeiten und mit Texte schreiben. Mhm. Das habe ich gemacht. Und nach 3 Monaten hat der Chefredakteur damals gesagt, die meint das ernst. Und dann kriegte ich das sogar bezahlt, die Schicht.
Als vollwertige Journalistin.
Ich habe natürlich nicht die Hauptmeldungen geschrieben, mehr so hinten.
Ja.
Aber ich habe da auch gelernt, wie schwer es ist, wenn du 12 Zeilen hattest und musst 9 daraus machen, wie schwer es ist, die einzelnen Sätze einzukürzen, weil das sind alles deine Babys sozusagen, die du geboren hast in den Augenblicken. Und ich war auch sehr entsetzt, wenn Herr Köpke meine Meldung verlesen hat, versprochen hat, nicht richtig betont hat. Aber das habe ich ein Jahr gemacht. Aber ansonsten war das immer sehr geteilt. Die Redakteure bereiten vor, sind auch schon seit 13 Uhr da für die 20 Uhr. In verschiedenen Konferenzen wird festgelegt, welche Themen und wer welche Themen hat. Und die Sprecher kommen so um 7:30 in die Redaktion und kriegen da die Texte zu lesen. Und hoffentlich auch alle.
Ja, werden so Texte oder Textpassagen weitergereicht auch in die Tagesthemen? Oder ist das alles, ist jede, sag mal, jede Ausgabe, auch die Tagesschau, welche Uhrzeit auch immer, ist das quasi immer so ein Baby für sich?
Das ist immer neu.
Ah ja.
Da wird nichts, wird nichts ausgetauscht.
Wie viele Leute haben da zu Ihrer Zeit mitgearbeitet, damit das so funktioniert?
Also ganz generell, damit meine ich aber auch Korrespondenten und
Sekretärinnen. Sagen wir mal wirklich den Betrieb.
Das waren über 200.
Wahnsinn.
Und tagsüber waren es also 4, 8, 10, 12, 14, vielleicht 20 Leute. Bestimmt.
Hat Ihnen das persönlich gefallen, dass Sie jetzt auch so wahnsinnig präsent sind, dass sie damals von jedem erkannt wurden, dass ihr Name plötzlich jeder kannte, dass sie ihre Prominenz wahnsinnig gestiegen ist im Vergleich zum SWR damals. Also das war ja ein Schub, ein gigantischer Schub. Mehr geht ja nicht. Das ist ja Premium-Klasse in ihrem Beruf. Wie war das? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Also ich fand das schon schön, weil die Leute mir nett begegneten, sehr sympathisch begegneten, sich freuten, wenn sie mich sahen. Schlimm war es nur, wenn es privat nicht so lief und dann jeder Mann, mit dem ich irgendwo auftauchte, mein neuer Lover oder Freund oder irgendwas war, sodass ich in der Zeit, in der ich also frei, also ungebunden war, auch nie in Theaterpremieren gegangen bin, auch nie.
Ach, was sonst gleich heißt, sie hat jetzt keinen oder?
Ja, oder wenn, dann ist das schon wieder ihr neuer.
Ach ja, okay.
Und das war so schlimm, dass mein Fernsehdirektor mich auch mal zu sich bat und sagte, können Sie mal bitte versuchen, aus den Schlagzeilen zu kommen. Und ich dachte, oh Gott.
Das ist eine
schwierige Herausforderung. Und dann bin ich eine Zeit lang weder in Innenlokale gegangen, noch irgendwo hin und habe das, glaube ich, so ganz gut hingekriegt.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das, wenn es das Privatleben angreift und man plötzlich Teil von Boulevardjournalismus ist, dass ich meine, das schwer hinzukriegen ist.
Ne? Auf der anderen Seite kannte ich das ja schon von Baden-Baden, denn da für Baden-Baden war ich genauso berühmt wie später mit der Tagesschau. Also wenn ich da durch Baden-Baden lief und was einkaufte, guckten die Leute schon, was kauft die ein oder so. Also daher, das kannte ich, bin damit aufgewachsen, seit ich 24 war.
Also kennen Sie auch das Gefühl, dass Sie beobachtet werden, aber die Leute noch nicht so genau wissen, wer Sie jetzt sind?
Damals wussten Sie schon.
Ja. Wie ist das heute? Merken Sie, dass manchmal Menschen Sie angucken und nicht wissen, ist das jetzt eine alte Nachbarin oder ist das tatsächlich jemand aus dem Fernsehen?
Eine alte Nachbarin möchte ich nicht gehört haben.
Ja, von
Nachbarin.
Damals.
Nein, Quatsch, ist egal.
Ja.
Also ich merke schon, dass die Leute, ich merke, wenn die Leute mich angucken und sich sozusagen umdrehen und dann oft sagen, das ist doch Frau Berghoff.
Ja.
Aber in dem Moment, wo sie vorübergehen, vielleicht es auch nicht so genau wissen.
Sie waren ja auch mit Max Schautzer.
Ja.
Ganz, ganz groß präsent im Fernsehen. ARD Wunschkonzert. Wieder eine weitere Facette Ihres Berufs. Richtig, als Moderatorin haben ganz tolle Stars da. Ausschnitt haben wir da.
Meine Damen und Herren, der Westdeutsche Rundfunk präsentiert das ARD Wunschkonzert.
Und hier die Gastgeber des heutigen Abends, Dagmar Berghoff und Max Schautzer.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Herzlich willkommen beim ARD Wunschkonzert.
Also bei mir in Hamburg waren wir vor einigen Monaten zum allerersten Mal mit unserer Sendung. Jetzt hast du endlich dein Heimspiel, Max. Du wohnst in Köln und wir sind zum ersten Mal in Köln, in der Kölner Sporthalle.
Und als sportbegeisterter Mensch bin ich natürlich besonders stolz auf Köln, denn Köln und seine Region ist, das muss einmal gesagt werden, Deutschlands beste und vor allem erfolgreichste Sportregion. Denn der deutsche Meister im Eishockey, im Basketball, der deutsche Meister im Handball, nicht weit von hier.
Ja, und fast ist Köln auch schon Vizemeister im Fußball.
Ja, und der UEFA-Pokalfinalist Leverkusen in der Nachbarschaft, das ist doch was.
Allerdings.
Weißt du übrigens, was die beliebteste Sportart im deutschen Fernsehen neuerdings ist, in den Fernsehshows?
Natürlich, Max.
Ja, Paarlaufen der Moderatoren.
Und zwar so.
Ja.
Wie ist das für Sie, das wiederzusehen?
Oh Gott, also ich finde, dass ich damals ganz gut aussah.
Ja.
Das wusste ich gar nicht zu der Zeit.
Heute auch.
Naja, schon ein Unterschied. Nein, ich habe da gerade gesehen, wie dünn ich war, wie
schlank
ich war.
Genau, das haben Sie eben zweimal gesagt, ja.
Wie dünn ich da war, wie toll die Haare saßen. Es war ja alles echt keine Perücke. Auch keine eingedingsten Haare. Ja, ich habe mich schon verändert.
Ja, also so vom, wenn man das so sieht, Wetten, das Charakter, würde ich sagen, von der Größe, ne, von der Präsenz auch.
Eine große
und eine wirklich ganz große, haben wir sie viele Jahre gemacht mit Max Schautzer zusammen. Haben Sie noch Kontakt, Sie beide?
Jetzt im Augenblick nicht mehr so, aber wir hatten noch lange guten Kontakt. Also ich müsste ihn mal anrufen. Ich war vor kurzem in Köln, aber da hatte ich nicht so Zeit. Mhm. Sonst, wenn ich eigentlich in Köln bin, normalerweise würde ich ihn vielleicht anrufen und sagen, lass uns mal essen gehen mit Gundel zusammen. An den Rhein, da gibt es ja schöne Lokale, unten am Rhein. Das war eine tolle Zeit. Und übrigens Max, der so nach außen hin immer so als lieber Schwiegersohn galt, hat privat viel mehr Ecken und Kanten, als das so auf dem Schirm rüberkam.
Ist er nicht so glatt, wie wir glauben?
Überhaupt nicht, nein. Mhm.
Heißt das, man hätte als Moderator aus ihm noch mehr machen können? Noch mehr Charaktertyp, oder wie meinen Sie das?
Ich wollte mal dagegen reden, dass er immer so lieb und so brav und so ist. Das stimmte nicht. Er hat auch, will durchsetzen. Mhm. Und wir haben ja unsere Moderation alle selber gemacht. Mhm. Also gerade beim Anfang hat sich jeder was zu Hause überlegt. Und dann sind wir da hingegangen, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben über Moderation geredet. Mhm. Und dann hat er manchmal gesagt, nee, finde ich überhaupt nicht gut, was du dir da ausgedacht hast. Oder ich sage, nee, das kann ich so nicht, das finde ich nicht, mag ich nicht.
Ja.
Und dann haben wir uns zusammengerauft. Das ist anders heute, die kriegen ja alle die Texte geschrieben.
Ja.
Und bei uns war das wirklich, da gab es keinen Texter irgendwo im Hintergrund.
Also war es eigentlich ehrlicher, ne? War mehr...
Eigentlich ehrlicher, vor allem auch, das waren ja so Interviews mit Berufsgruppen und Hobbyrunden.
Genau, also eine komplett gemixte Sendung.
Und und auch Anmoderationen für Künstler.
Ja, richtig.
Das hatte man sich zu Hause alles vorher überlegt. Mhm. Mhm. Und dran gearbeitet auch.
Mhm. Wie ist das überhaupt entstanden, dass Sie das zu zweit machen?
Das war eine Idee von unserem damaligen Unterhaltungschef. Und er wollte mich, also ich stand von vornherein fest. Und jetzt gab es noch verschiedene, einmal sollte es Jürgen Roland machen, dann sollte es Schnelldorfer machen. Manfred Schnelldorfer war ein Eiskunstläufer, der also auch Moderation machte. Dann sollte es Michael Schanze machen. Ja. Aber das ist, glaube ich, einer, der gern alleine. Bei meiner Doppelmoderation ist das Schwierige, dass du den anderen leben lassen musst. Dass du nicht alles an dich reißt. Trotzdem ist es schwierig und deshalb haben wir es so gemacht, dass wir am Anfang, am Ende und in der Mitte nochmal was zusammen gemacht haben. Sodass das andere dann jeder einzeln gestalten konnte.
Ja, das glaube ich auch ein guter Weg.
Das ist ein guter Weg.
Schwierig, das zu machen, dass es nicht künstlich wirkt, dieser Dialog. Ne?
Ja, genau.
Und dass trotzdem beide irgendwie gleichberechtigt da sind. Sie waren beide große Namen. Sind ja heute scheinbar dann noch einigermaßen bekannt. Also haben sie sich auch damals so gut entwickelt, wie das war nicht gespielt zumindest, dass sie sich so gut verstanden
haben. Ja, wir haben uns gut verstanden.
Mhm. Hätten Sie es gern länger gemacht?
Ja, ich fand das eine tolle Sendung. Also mir hat sie Spaß gemacht, die vielen Künstler, die man da auch kennengelernt hat. Also internationale ja auch. Und die Hobbyrunden waren lieb. Und ich habe ja auch einiges davon profitiert. Also wir hatten mal die Fallschirmspringer aus Hartenholm, das liegt bei Kiel oder in der Nähe von Hamburg. Und die haben mich dann eingeladen, mal einen Fallschirmsprung zu machen. Natürlich Tandem, nicht so, dazu muss man ja lange lernen. Und das habe ich gemacht.
Oh Gott. Und das, da haben Sie mir aber jetzt wirklich was voraus. Da denkt ja, glaube ich, jeder im Leben ein paar Mal drüber nach, sowas mal zu machen.
Also die hatten mich nun eingeladen, es war ein toller Sonntag im Oktober irgendwann. Mhm. Und wir flogen 4000 Meter hoch mit so einem kleinen Flieger. Mhm. Drin waren andere, die so Formationen übten und die sprangen schon so bei 2000 ab. Und bei 4000 guckte ich so raus. Und
sieht man da eigentlich noch irgendwas?
Total. Man sieht die kleinen Häuser, die Autos. Okay. Und mein Körper wollte nicht springen und mein Geist auch nicht.
Ja, wie überraschend.
Und ich habe gesagt, ich traue mich nicht. Und dann hat er mir einen kleinen Schubs gegeben. Oh Gott. Und dann flogen wir. Mhm. Und dann fliegst du erstmal 1:10, das ist lang.
Freier Fall.
Ja, das ist wie wenn du durch einen Orkan fliegst und keine Luft kriegst. Ja. Also 1:10, 1 Sekunde, 2, 3, 1:10, weiß ich noch. Und in der Zeit kam ein Dritter, der noch mit zuletzt an Bord war, der hatte eine Kamera auf dem Kopf und filmte uns. Und Dagmar Berghoff und eine Kamera sehen, ist ja wie ein Pavlovscher Hund. Rotlicht, lachen.
Achso, Sie waren begeistert.
Nee, nicht, aber eine Kamera, Rotlicht, lachen. Mhm. Also siehst du mich da keine Luft kriegend eigentlich, aber lachend und die Backen flattern im
Wind. Das hätten wir eigentlich auch gerne mal als Ausschnitt besorgen sollen.
Und nach der 1:10 kommen 6 Minuten schön, freier Fall, richtig schön runter.
Da hat man dann auch ein sicheres Gefühl, oder?
Ja.
Da merkt man, okay.
Ja, genau.
Aber eine 1:10, dass das so
landet geht, hätte
ich nicht gedacht.
Dann landet man und normalerweise landet man ganz leicht. Ja. Aber bei uns kam nur noch eine Böe dazu Und so flogen wir über das Feld noch, mein Trainer und ich. Und dann stand ich da und dann habe ich gedacht, was, das hast du echt gemacht? Wow. Aber ich würde es nicht nochmal machen.
Ja.
Diese Angst da oben, diese Angst da runterzuspringen, aus dieser Höhe, das würde ich nicht nochmal mich überwinden.
Mhm. Aber es ist ein Erlebnis, dass du jetzt ein Leben lang mit sich... Also eine Minute 10, da bin ich am meisten überrascht, ehrlich gesagt. Weil ich dachte immer so, geht runter, muss ganz, ganz schnell gehen. Aber das ist eine wahnsinnige Höhe und dann...
Ja, erstmal fällt man wie ein Stein sozusagen
runter. Bewegt man sich da auch oder ist man trotzdem, sagen wir mal, mit dem Kopf oben?
Man ist mit dem Kopf oben.
Okay.
Also man kann es sich ja darauf anlegen zu trudeln, wenn man diese Formationen macht. Aber ich war froh, dass im Kopf oben war. Über mir dann der angekoppelte Trainer quasi.
Ja, das sind natürlich wahnsinnige Erlebnisse, die da ermöglicht wurden. Auf die man wahrscheinlich sonst auch nicht kommen würde oder sich nicht trauen würde, mitzumachen.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da muss man entweder einen Anschubs kriegen, entweder ist es ein Geschenk von irgendjemandem, ich schenke dir mal einen Fallschirmflug oder sowas.
Ja, oder man ist halt im Fernsehen und will das Publikum unterhalten und sagt ja und dann ist es soweit.
Ja, genau. Mhm. Und dann stehst du da ganz oben und guckst da runter und dein, wie gesagt, dein Körper will und dein Geist wollen nicht springen. Die wollen nicht springen.
Ja, glaube ich. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, das ganze schöne Leben in dieser Öffentlichkeit insofern zu reduzieren, die Tagesschau beiseite zu legen?
Also es ist mir nicht so sonderlich schwer gefallen.
Okay.
Erstens mal, weil ich ja im dritten Programm noch weiter große Reisesendungen machte und im Radio, was ich immer während der gesamten Tagesschauzeit, wo ich immer gesendet auch habe, Radio also auch weiter machte.
Mhm.
Nur Tagesschau hörte auf. Und dieses besonders schöne Datum, der Silvesterabend 99 auf 2000, Jahrzehnt zu Ende, Jahrhundert zu Ende, Jahrtausend zu Ende, ein so schickes Datum. Und
das gibt's nicht wieder.
Ja. Das gibt's nicht wieder. Das gibt's nicht wieder. Und insofern habe ich das dann auch durchgezogen.
Obwohl man Ihnen angeboten hat, noch ein bisschen zu bleiben.
Ja, mein Fernsehdirektor war ziemlich entsetzt, dass ich das nun machen wollte. Das hatte ich mir ja schon lange vorher ausgedacht.
Hatte er das auch angekündigt bekommen von Ihnen irgendwann mal über die Jahre?
Ja, musste ich ja dann.
Okay.
Also ich habe es im letzten halben Jahr.
Als es um die Verlängerung ging, da haben Sie es gesagt.
Ja, sowas.
Mhm.
Da habe ich dann gesagt, also ich gehe dann Silvester. Und dann sagt er, um Gottes Willen, suchen Sie sich doch ein anderes schönes Datum aus. Was auch immer, ich gebe Ihnen einen Brief. Sie können bleiben, solange Sie wollen. Da habe ich gesagt, wissen Sie, das ist so ein tolles Kompliment für mich, dass Sie das jetzt sagen. Und mit dem im Herzen gehe ich.
Ja, und Sie haben sich so toll verabschiedet. Ich hatte es Ihnen eben vor dem Interview schon gesagt, das ist ein ganz, ganz toller Monolog, den Sie da gehalten haben aus tiefstem Herzen.
Ganz kurz, genau.
Ganz kurz, aber sehr würdevoll und auch wirklich herzlich, dass Sie sich wirklich von den Menschen verabschieden, bei denen Sie einfach jeden Abend da waren.
Mhm.
Den gucken wir uns gerne an.
Und alles ohne Teleprompter, einfach so.
Genau, das ist eben, da gucken Sie nämlich einfach nicht auf den Zettel.
Nee.
Höchsttemperaturen zwischen minus 1 Grad an den Alpen und plus 7 Grad im Emsland. Die nächste Tagesschau ist um 21.59 Uhr. Tja, meine Damen und Herren, das war's für mich fürs Erste. Ich danke Ihnen, dass Sie immer wieder unsere 20 Uhr Tagesschau als Ihre Nachrichtensendung gewählt haben. Ich möchte mich bedanken bei all meinen Kollegen von ARD Aktuell, mit denen ich sehr, sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe. Und ich danke auch meinem Team, das mich in den 5 Jahren als Chefsprecherin immer unglaublich unterstützt hat. Uns allen wünsche ich nachher einen guten Rutsch und ein gesundes Jahr 2000. Und damit tschüss von diesem Platz. Ja, und dann kamen, das sieht man jetzt nicht mehr, alle Redakteure, die waren vor ihrer Silvesterfeier ins Studio gekommen, also bestimmt so 50, 60 Redakteure, und sie kamen alle rein mit einer Rose und einer Wunderkerze in der Hand und riefen immer, Dagmar, Dagmar. Also es war ganz bewegend, muss ich sagen, ganz, ganz
bewegend. Hatten Sie da Herzklopfen in dem Moment?
Ja, hatte ich schon, doch, also hatte ich schon.
Aber eine tolle... Ich habe den Eindruck, Sie sind jetzt auch noch zufrieden mit dem, was Sie damals gesagt haben.
Ich habe das eben nach langer Zeit mal wieder gesehen. Doch, ich fand, ich sah gut aus und ich habe es auch doch so gemacht, wie ich mir gewünscht hätte, wie es rüberkäme.
Sie haben irgendwie noch so eine weitere Wand durchbrochen und waren plötzlich noch näher bei den Zuschauern zu Hause. So was, persönliche Worte richtet man ja eigentlich sonst nicht ans Publikum. Und das war schon.
Aber das habe ich schon, ich glaube, schon ganz viel vorher auch angeleiert sozusagen. Also, die Direktive war, keine Regung, keinerlei Regung, bei politischen Meldungen natürlich nicht, sowieso nicht, aber auch nicht bei Unglücken, nicht, überhaupt nicht, keine Regung als Sprecher.
Also neutral.
Ganz neutral. Mhm. Und ich fand bei Unglücken, dass man, auch wenn es schwere Attentate waren oder irgend sowas, war ja viel zu der Zeit los, dass man da erstmal runterguckt und nicht in die Kamera, wenn man es den Menschen verkündet. Und man darf, finde ich, eine Nanosekunde lang auch zögern, zaudern oder schlucken. Mhm. Nicht weinen, natürlich nicht. Aber ich finde, man darf dieses zeigen, weil der Zuschauer, ich glaube, sich verbunden fühlt mit einem. Der sieht es ja auch zum ersten Mal, ist vielleicht ist entsetzt. Und da gibt es eine Verbindung, so war mein Gefühl, zwischen Zuschauer und Sprecher. Ganz eng für den Moment.
Also man darf für einen kleinen, angemessenen Moment ein bisschen Mitgefühl, Emotion, was auch immer. Ich denke, das ist auch schwierig, so eine wirklich schlimme oder traurige Nachricht neutral vorzutragen. Das wirkt ja auch, sagen wir mal,
das
sehr merkwürdig.
Das sagt man aus der heutigen Sicht, das war aber damals so.
Ja, genau, und das mag sein.
Ich habe das dann also nicht so gemacht, weil ich vom Gefühl her hätte ich es auch gar nicht eigentlich anders machen können als ein wenig menschlich.
Wir hatten vor dem Interview kurz über das Lied gesprochen, was Ihnen da präsentiert wurde. Da gucken wir mal rein. Da wurden Sie mit überrascht von all Ihren Kollegen. Das gab es auf CD zu kaufen, eine Maxi-CD, ein richtiges Abschiedslied für Sie, für Miss Tagesschau.
Ja, entzückend.
Wollen wir das mal kurz?
Ja, gerne. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen oder gehört.
Okay.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Lass den Groove losgehen.
Sag mal Dagmar, wir sind dir so dankbar, dass die Zeit mit dir so lang war. Willst nach 23 Jahren jetzt einfach gehen, ob die Zuschauer das auch so verstehen?
Jo, Jens hat recht, du bist ne klasse Frau, mit einer Stimme wie reif, so kühl und rau. Die Frisur brisanter als ne Schlagzeile im Stern. Ich muss echt sagen, ich hatte dich gern.
Hey Jan, bleib mal locker, denn jetzt ist es zu spät. Dagmar an zu flirten, denn du weißt ja, sie geht. Die Frau bekanntermaßen, das steht fest, soweit ist deine Frau vom Prinzip Anständigkeit.
Na Eva, du weißt doch, wenn die Männer schliefen, sie zärtlich nur den Namen Dagmar riefen.
Wer bleibt stets die Nummer 1 in der Tagesschau?
Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung.
Genau!
Und jetzt der Refrain fehlt.
Der Refrain fehlt.
Der ist ja nun ganz groovy eigentlich, finde ich. Ganz
Wollen Sie noch hören?
Natürlich.
Kriegen wir das noch hin, den Refrain nachzulegen. Das war für Sie eine mega Überraschung. Wer hat da alles mitgemacht? Eva Herrmann?
Eva Herrmann, Jan Hofer, Jens Riva, unser damaliger, was war der eigentlich, Frank Stadelmann, ist leider schon gestorben. Dann Susanne Daubner, Joe Brauner. Ja, die alle.
Die sind ins Studio gegangen.
Heimlich. Ganz heimlich.
Geht das überhaupt heimlich an der Chefsprecherin vorbei?
Ja, die haben ja in ihrer Freizeit das gemacht. Das war ein Studio außerhalb.
Okay.
Dann hätte sich Susanne ja einmal fast verraten. Sie kam zu einem Chefessen, also Sprecheressen, zu dem ich eingeladen hatte und sagte, tut mir leid, ich bin zu spät. Wisst ihr, weil ich bei der Aufnahme und alle war bei dieser, ihr wisst schon, diese... Irgendwas hat sie dann erzählt. Ich habe nichts gemerkt, nichts geahnt.
Ja.
Ich dachte, sie ist halt zu spät.
Das gab es tatsächlich. Es gab einen Videofilm dazu. Es gab eine CD, die sie offenbar auch noch im Regal stehen haben. Also war das schon...
Also es war ganz berührend, finde ich.
Glaube ich.
Ja. Das ist so entzückend.
Vor allem, wenn so Menschen singen, die ja eigentlich mit dem Singen gar nichts zu tun haben.
Nee, aber auch ehrlich gesagt, dass ein Studio gemietet wurde. Es wurde ja ein Profi... Komponist und Sänger, der dann auch im Refrain mitsingt, also bezahlt, der dann dieses Lied geschrieben hat. Und die anderen machen das wirklich richtig gut. Also es war eine ganz große Überraschung.
Wenn wir den Refrain noch da haben, kannst du ihn gerne abspielen.
That every day we're gonna miss you so, yeah. Through the good
was Soliges, ja, fast schon ein bisschen musical-mäßig. Am Anfang, jeder singt so seinen Part ein, aber das hier, der Refrain
ist einfach schön. Am Anfang rappen sie.
Ja.
Und dann
ja,
kommt das Solige.
Was haben Sie dann gemacht danach? Sie sagen, Sie waren weiter tätig in Ihrem Beruf, nur nicht halt mehr so präsent. Kommt es dann vor, dass die Menschen sagen, Mensch, was machen Sie eigentlich, weil Sie halt nicht mehr so präsent sind?
Ja,
oder?
Ganz oft.
Ganz oft.
Also ganz oft wurde ich gefragt, was machen Sie jetzt eigentlich? Und dann bis vor ein paar Jahren habe ich gesagt, ich bin im Rundfunk nach wie vor, also moderiere da. Oder ich mache auch viel ehrenamtlich. Also ich mache Lesungen oder moderiere irgendwas für einen guten Zweck. Mhm. Also irgendwie habe ich immer noch ganz schön viel zu tun.
Mhm. Haben Sie das jemals bereut? Nein, ne?
Nein. Nein, irgendwie ist es auch so, was vorbei ist, ist vorbei und alles hat seine Zeit.
Ja.
Das ist auch absolut in mir drin. Da kann ich nicht sagen, oh Gott, ich würde so gerne, ich möchte so gerne nochmal, obwohl ja das nun einmal auch passiert ist.
Ja, einmal, das ist noch gar nicht so lange her.
Nein, das war zu meinem 40-jährigen Tagesschau-Jubiläum. Da wurde ich vom Sender gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, nochmal abends in den Tagesthemen Nachrichten zu lesen. Und ich dachte erst, Mensch, lass es, weil das Publikum sollte ich lieber so in Erinnerung behalten, wie das war. Mhm. Aber dann hat ein Freund zu mir gesagt, mach es doch. Ja,
das war das.
Das war das dann. Und
erst ein paar Monate her, ne?
Im Juni, ja. Und was eben schön war, das gab unglaublich viele Zuschriften über Twitter. Tagesschau hat ja wohl auch ein
Twitter-Dings. Ja, ja, natürlich. Das
und da war nicht einer, der sagte, ach, die Alte sollte mal besser aufhören. Sondern eigentlich, Mensch, einmal im Monat könnte sie doch. Oder alle sagten, Mensch, lass sie doch noch wieder. Das war
ja
schön.
Weil sie das so gemacht haben, als wären sie nie weg gewesen.
Ja.
Und das können wir uns mal angucken.
Der Rheinischen Post sagte de Maizière, er könne sich den Einsatz von sogenannten Wachpolizisten vorstellen, die eine Kurzausbildung bekommen und Uniform und Waffe tragen. Sie würden die Polizeipräsenz erhöhen. Der Vorschlag des Bundesinnenministers stieß bei Opposition, dem Koalitionspartner SPD, aber auch bei der Gewerkschaft der Polizei auf Kritik.
Ja.
Und dann runtergucken. Wie gesagt, Blattwechsel und dann wieder in die Kamera gucken.
Da das alles relativ kurzfristig entstanden ist, waren Sie da nervös oder waren Sie plötzlich wieder, als wäre, was war das für ein Gefühl für Sie? Das
also für mich war es eigentlich, als wäre ich wieder im Studio. Also ich war nicht so nervös, also eigentlich gar nicht.
Mhm. Wie viel,
ja? Ich meine, ich muss aber sagen, das war nur eine ganz kleine Sendung für mich.
Ja, es war
wenn
zwei
es
eine
20 Uhr gewesen wäre, wäre ich sicher aufgeregter gewesen. Das ist doch schon noch ein anderes Ding.
Anlass war letztendlich das Dienstjubiläum?
Ja. Und irgendwie fand der Sender die Idee wohl gut und im Nachhinein stellte sie sich auch als sehr gut heraus, weil die ARD hat so viele positive Schlagzeilen daraufhin gekriegt, was mich freut, also die Tagesschau.
Ja.
Und für mich war es auch gut. Also.
Und es ist ja auch eine große, große Wertschätzung ihrer Person.
Ja.
Und auch ihrer Arbeit über all die Jahre, dass das bedacht wird überhaupt, ne? Und dass man ihnen das anbietet oder sich freut, wenn sie tatsächlich noch mal ins Studio kommen. Was hat sich unterschieden zu damals? Abgesehen davon, jetzt steht man da, damals haben Sie gesessen.
Ja.
Technik natürlich ein bisschen, aber merken Sie auch, oder haben Sie ein bisschen den Produktionsablauf irgendwas sehen können, was sich so verändert hat? Was waren so die größeren Unterschiede?
Dann erstens mal natürlich, viele Kollegen gab es nicht mehr, aber einige doch noch.
Ja.
Die waren natürlich inzwischen auch 10, 15 Jahre älter geworden. Da habe ich mich gefreut, die zu sehen.
Glaube ich.
Mhm. Und das Studio ist völlig anders, obwohl Studioplatz ist Studioplatz und Kamera ist Kamera.
Mhm.
Aber man muss da eben sehr vorsichtig sein, weil das ist mit so Sensoren ausgestattet. Und wenn man einen Schritt zu weit nach draußen tritt,
dann sind sie nicht mehr zu
dann
sehen.
Dann ist man abgeschottet und die Kameras fangen an zu laufen oder von oben kommt irgendwas runter. Also ich weiß nicht, ich fand's,
alles,
das empfand ich.
Alles sehr automatisch, was um einen herum passiert.
Mhm. Und das hatte sich geändert. Den Produktionsablauf habe ich natürlich nicht so mitgekriegt, sondern ich kam und dann waren die Meldungen fertig. Und die habe ich dann mal probiert, einmal mit dem Teleprompter oder sogar zweimal für die Technik nochmal. Und dann war es. Das Einzige, was mich ärgert, dass ich nicht darauf gekommen bin, ich hätte natürlich anfangen müssen mit Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ja.
Das stand nicht auf dem Teleprompter und das sagen die Nachrichtensprecher auch abends gar nicht bei den Tagesthemen.
Auch nicht am Anfang?
Nein.
Aha.
Und insofern, Im Nachhinein, ein Treppenwitz sozusagen, im Nachhinein.
Das ist ja ein Ihr Satz gewesen.
Ja, das hätte ich noch sagen müssen.
Ja. Ja, interessant. Sonst gab es doch so ein kurzes Gespräch da noch,
ja.
Wurde kurz erklärt, warum. Ne? Wäre das denn für Sie was, das so ein Highlight ab und zu nochmal zu machen?
Nein. Das war eine einmalige Nummer, eine einmalige Sache, über die ich mich selber sehr gefreut habe, aber das war einmalig. Das vielleicht, wenn ich 80 bin oder
kommen Sie noch einmal
sowas
noch,
oder 100.
was waren denn die letzten Jahre überhaupt so bei Ihnen? Sind Sie jetzt, sagen wir mal, im Ruhestand oder sind Sie noch tätig in irgendeiner Form mit Ihrer Stimme, mit Ihrer Präsenz?
Ja, naja, also ich habe, oder Joe Brauner, Wilhelm Wieben und ich haben eine Zeit lang, ich glaube 3-4 Jahre, Lesereisen gemacht, zu dritt. Mit Joe Brauner mache ich ab und zu auch was zu zweit. Mhm. Auch ich alleine lese zu Weihnachten in Altenheimen oder sowas. Mhm. Und ich bin einiges gereist. Und ansonsten genieße ich Treffen mit Freunden. Mhm. Also eigentlich das, was Ruhestand auch ausmacht, außer den ganzen Lesungen.
Wie ist diese Freundschaft unter Ihnen dreien entstanden? Waren Sie damals auch schon immer so?
Also eigentlich erst nach der Tagesschau.
Aha.
Das kam vor allem nach der Tagesschau. Wobei mit Jo ich mich immer sehr, sehr gut verstanden habe. Mhm. Weil er war ja, Gott sei Dank hat er mir das ja abgenommen mit diesen Dienstplänen da.
Ja.
Da war ich ihm so, so dankbar.
Ja.
Und Wilhelm und ich eigentlich erst nach der Tagesschau.
Wann hat der aufgehört?
2 Jahre vor mir, 98.
Ja. Aha. Und jetzt ist das so eine richtige Freundschaft oder reden Sie oft über früher, Sie da so?
Über früher gar nicht, sondern wir treffen uns im Theater, wir gehen beide sehr gerne und viel ins Theater. Mhm. Oder wir spielen zusammen Rummy Cup oder jetzt haben wir ein neues Spiel, Phase 10.
Das ist ein Kartenspiel.
Das andere
schnelles ist so, Kartenspiel.
Ja, 1,5 Stunden dauert es, bis man durch ist, in der Regel. Mhm. Wobei meine Freundin immer gewinnt, aber das ist nun mal so. Und dann wird dann gegessen, gekocht, ganz selten was bestellt. Meistens wird gekocht vorher, dann wird gegessen und dann wird gespielt.
Mhm. Sind die Menschen, die Sie dann treffen, wenn Sie mal unterwegs sind, überrascht, dass Sie sie zusammen sehen?
Nee. Nein.
Oder ist das?
Ich glaube, das ist bekannt irgendwie inzwischen. Mhm. Das ist bekannt. Also im Theater kennen viele uns nur als Paar. Da wird gefragt, wo ist denn Dagmar oder wo ist Wilhelm denn oft. Mhm. Also das ist in Hamburg zumindest ganz normal.
Mhm. Verfolgen Sie die Tagesschau eigentlich selber noch?
Ja.
Ist das auch noch für Sie die Nachrichtenquelle Nummer 1?
Ja, ist es nach wie vor. Aber nicht mehr als Chefsprecherin habe ich mir die aufgezeichnet, wenn ich sie nicht gucken konnte, live. Weil einmal irgendwas passiert ist und da wurde ich am nächsten Tag gefragt, was war denn da los gestern mit dem Sprecher?
Man wusste es nicht.
Und ich wusste es nicht.
Ja, okay.
Und so jetzt, ich zeichne sie nicht auf, wenn ich abends nicht da bin, sondern ich gucke nur, wenn ich da bin.
Ja. Mit welchem Blick schauen Sie auf die Kollegen?
Naja, schon auch kritisch, aber ich finde sie gut. Ich gucke, was sie anhaben, wie sie reden, wie sie sprechen, wie sie betonen. Und ich finde, sie sind nach wie vor alle super ausgebildet.
Ist das jetzt noch freier vom Reden? Dürfen die jetzt noch mehr Persönliches machen? Das ist immer noch recht reduziert.
Das ist noch recht Nachrichtensprache eben.
Wäre es aus Ihrer Sicht möglich, das noch ein Stück weit lockerer zu gestalten?
Nee, warum? Also ich finde, Nachricht ist Nachricht. Es ist ja nur diese Viertelstundensendung, die so ein bisschen so ein nachrichtliches Ausgepräge hat. Und ich finde, für Nachrichten, die seriös recherchiert worden sind und die es eben nun mal gibt, da muss man nicht, hoppla, jetzt komme ich mit der Meldung Nummer 1 hier. Und Sie können es sich nicht vorstellen, aber da sind 10 Tote.
Ah, das wäre doch mal toll gewesen.
Ah, oh, das wäre...
Nee, okay. Klar verstanden. Also ganz tolle Karriere. Ganz tolle Sachen gemacht. Jeder kennt sie. Ich kenne, glaube ich, keinen, der sie nicht kennt, außer man ist vielleicht 15 Jahre alt.
Naja.
aber selbst dann, wenn man Medien interessiert ist, kommt man in ihrem Namen nicht vorbei. Das wird auch die nächsten Jahrzehnte so bleiben. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier mit uns zu sprechen. Ganz, ganz lieb von Ihnen. Alles Gute für Sie.
Danke.
Das war's für heute. Dagmar Berghoff beim Sprechplanet. Bis bald.